Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Wir hatten heute den ersten zarten Regenschauer nach, ich weiß nicht, 4 Wochen, 6 Wochen. Jetzt ist der Sommer sehr erträglich. Wir werden uns aber in dieser Folge auch mit der Frage befassen, warum Italiener besser Hitze können als wir. Da können wir für die Zukunft alle was lernen. Was erwartet euch in dieser Folge? Ich habe euch wieder einen bunten Strauß gepflückt. Das umstrittene Großprojekt von Venedig. Die Zitronenbande wurde zerschlagen. Handy am Steuer oder nur eine frittierte Zucchini? Grados Fußballer machen sich bereit für den Aufstieg. Die Rückkehr der Riesenmuschel. Der falsche Priester, der Zigaretten bestellte. Eintrittsgebühr. Venedig zieht Bilanz. Und das Danieli in Venedig hat wieder eröffnet. Und auch für eine Lido-Legende gibt es Hoffnung. Jetzt aber rein in die Woche.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Die gefährlichste Bande des Friaul ist vorerst gestoppt. Tatwaffe Zitronen. Tatort Pradamano bei Udine. Dort hatten 3 Freunde im Alter von 13 und 14 Jahren einen kleinen Stand aufgebaut. Im Angebot Limonade, Wasser, Kaffee und ein paar Süßigkeiten gegen eine freiwillige Spende. Die jungen Geschäftsleute hatten ein großes Ziel. Jeder von ihnen wollte sich von dem Geld einen gebrauchten Piaggio Ciao Roller kaufen. Also nicht Mama und Papa anbetteln, sondern selber verdienen. Ein Tisch, ein Sonnenschirm, ein bisschen Limonade, fertig war das Startup von Pradamano. Einige Tage ging das gut und viele Leute im Ort fanden die Aktion sympathisch. Bis ein Bürger petzte. Und damit kam die italienische Bürokratie ins Spiel. Die Polizia Locale musste einschreiten. Lebensmittel verkaufen ohne Genehmigung, das geht nicht. Die 3 bekamen eine Verwarnung und mussten ihren Stand schließen. Eine Strafanzeige gegen die Minderjährigen gab es nach bisherigen Informationen aber nicht. Immerhin. Inzwischen diskutiert halb Italien über die Limonadenaffäre. Sogar die Handelskammer von Udine meldete sich. Unternehmergeist bei Jugendlichen solle man fördern, nicht entmutigen. Und Pradamano schlägt zurück. Diesmal ganz legal. Für Ende August ist eine Aktion geplant, um den 3 Jungs zu helfen. Vielleicht bekommen sie ihre 3 Ciao also doch noch. Und die erste Lektion im Unternehmertum gab's gratis dazu. In Italien braucht selbst die Limonade offenbar erstmal einen Stempel. Ich möchte dazu noch sagen, schuld ist nicht die Polizei, die eingegriffen hat. Sie konnte nicht anders, als ein Bürger gepetzt hat. So. Schuld des Bürgers. Weiter.
Die italienische Zahl.
320 Euro Strafzettel und dafür durch mehrere Instanzen. Im Friaul liefert sich eine Autofahrerin einen harten Kampf mit der Justiz. Die Geschichte beginnt 2020 in Ronchi dei Legionari. Carabinieri kontrollieren eine damals 38-jährige Frau aus Corno di Rosazzo. Der Vorwurf: Handy am Steuer. Die Strafe: 320 Euro. Doch die Frau sagt: Moment mal, ich hatte gar kein Handy in der Hand. Was die Polizisten gesehen hätten, sei etwas ganz anderes gewesen. Ein Stück Zucchini, das aus einer Tüte mit frittiertem Gemüse herausragte. Handy oder Zucchini? Eigentlich eine Frage, die sich schnell klären lassen sollte. Nicht in diesem Fall. Die Frau zieht gegen den Strafzettel vor Gericht und verliert. Sie geht in Berufung und verliert wieder. Das Gericht in Triest hält die Beobachtung der Carabinieri für glaubwürdig. Auch das Argument, während der Kontrolle sei gar kein Telefonat geführt worden, was die Frau anhand der Anrufliste nachweisen kann, hilft nicht weiter. Denn, so die Richter, ein Smartphone kann man schließlich auch benutzen, ohne zu telefonieren. Zum Lesen und Schreiben von Nachrichten zum Beispiel. Die Verteidigung wollte sogar einen Ortstermin durchsetzen. Die Richter sollten prüfen, wie gut die Polizisten das angebliche Handy überhaupt erkennen konnten. Auch das wurde abgelehnt. Damit wird aus einem Strafzettel über 320 Euro inzwischen ein ziemlich teures Vergnügen. Allein für das Berufungsverfahren muss die Frau die Gerichts- und Anwaltskosten zahlen. Aber aufgeben, keine Spur. Ihr Anwalt kündigt an, wir gehen erneut in Berufung. Der Kampf Handy gegen Zucchini geht also in die nächste Runde und ich bleibe dran. Kann allerdings dauern, wie gesagt, der Vorfall stammt aus dem Jahr 2020. So langsam ist die italienische Justiz.
Wir gehen ins Stadion.
In Grado wird nicht nur am Strand gearbeitet, auch auf dem Fußballplatz tut sich einiges. Im Stadion auf der Isola della Schiusa laufen die letzten Arbeiten vor dem Start der neuen Saison. Die Bewässerungsanlage des Spielfelds wurde erneuert, denn die alte Anlage war in die Jahre gekommen. Jetzt gibt es ein modernes System, das den Rasen gleichmäßiger versorgt und sich automatisch steuern lässt. Die Investition liegt bei 83.000 Euro und damit ist noch lange nicht Schluss. Als nächstes soll die Tribüne überdacht werden. Außerdem sollen die Umkleidekabinen erweitert werden. Für dieses größere Projekt sind 3,5 Millionen Euro vorgesehen. Die Stadt sieht das Stadion dabei nicht nur als Heimat des Fußballs. Es soll zu einem Treffpunkt für junge Menschen und Familien werden. Schöne Worte. Und auch andere Sportarten sollen dort Platz finden. Die Fußballer können sich jedenfalls über bessere Trainingsbedingungen freuen. Und vielleicht hilft der neue Rasen ja auch sportlich ein bisschen nach. Nachdem der Aufstieg in der letzten Saison, ich berichtete, auf den letzten Metern verstolpert wurde. Man kann es nicht anders sagen. Am 22. August ging es schon mit dem Pokalspiel los. Saisonauftakt in der Liga ist der 6. September. Oh, ich freue mich schon auf die Stadionbratwurst. Und ich werde ja öfter gefragt, wohin kann man in Grado gehen, wo es wirklich nur Einheimische hinzieht? Das Fußballstadion ist ein ziemlich guter Ort. Weiter mit den Schlagzeilen. Eine dreiste Betrugsmasche sorgt derzeit zwischen Monfalcone und Ronchi dei Legionari für Aufsehen. Schon wieder Ronchi dei Legionari, da war richtig was los in den letzten Tagen. Betrüger geben sich am Telefon als örtliche Pfarrer aus und bestellen im Namen der Kirche Pizza, Zigaretten und sogar Medikamente. Die Masche funktioniert so. Ein angeblicher Priester ruft in einem Restaurant, einer Bar, Trafik oder Apotheke an. Er erzählt, er könne gerade nicht persönlich vorbeikommen. Deshalb brauche er dringend Hilfe für Jugendliche oder andere Menschen aus der Gemeinde. Der Wirt oder Händler soll die gewünschten Sachen schon einmal bereitstellen. Bezahlt werde natürlich später vom Pfarrer. Klingt glaubwürdig, vor allem wenn der Anrufer den Namen eines tatsächlich existierenden Geistlichen benutzt. Und offenbar sind bereits mehrere Geschäftsleute darauf hereingefallen. In Ronchi traf es unter anderem die Betreiber des Café Triest. Dort meldete sich ein Mann, der sich als Don Ignazio ausgab. Er bestellte eine ganze Stange Marlboro Light. Marktwert fast 70 Euro. Die Zigaretten seien für Jugendliche bestimmt, behauptete der falsche Priester. Verrückte Ausrede. Der Wirt besorgte sie und erst danach kam ihm die Sache seltsam vor. Ein Anruf beim echten Don Ignazio brachte die Auflösung. Der Pfarrer wusste von nichts. Und er war nicht mal in der Gegend, sondern mit einer Reisegruppe in Umbrien. Und das kam gerade eben rein. Die Pizzeria Al Gambero hat dem angeblichen Pfarrer 5 Pizzen geliefert und wartet bis heute auf die Bezahlung. Eieiei. Offenbar setzen die Betrüger darauf, dass kaum jemand einem Pfarrer misstraut und bei einer vermeintlich guten Tat erstmal hilft. Also, wenn der Pfarrer plötzlich telefonisch Pizza, Medikamente oder eine Stange Zigaretten für die Jugend bestellt, vielleicht doch lieber einmal zurückrufen. Ab an den Strand. An der oberen Adria liefern sich die Badeorte einen immer härteren Wettbewerb um die Urlauber. Ich hatte in den letzten Folgen schon ein paar Mal darüber berichtet. Doch während Jesolo und Grado auf mehr Luxus und mehr Service setzen, geht Bibione den umgekehrten Weg. mehr inklusive, weniger Extrakosten. Und das scheint zu funktionieren. Bibione ist in diesem Sommer praktisch ausgebucht. Die durchschnittliche Auslastung liegt bei 92%, 17% höher als im Vorjahr. Das Rezept klingt simpel. Parken gratis, Sonnenschirm und Liegen zum selben Preis. Gerade Familien wolle man damit entlasten, sagt der Präsident der Strandbetreiber. Ein Sonnenschirm kostet 21 Euro am Tag. Je nach Auslastung kann der Preis sinken. Wer eine Giornata Serena bucht, bekommt den Parkplatz gleich kostenlos dazu. Das spart 10 Euro pro Tag und die lästige Suche. Der Erfolg ist sichtbar. Am Wochenende vor Ferragosto waren in Bibione alle 18.000 Sonnenschirme belegt. Ganz anders die Strategie der Nachbarn. Jesolo setzt stärker auf zusätzliche Dienstleistungen. Und in Grado werden die Strände derzeit mit weniger Sonnenschirmen und damit mehr Platz neu organisiert. Bibione setzt dagegen auf eine bodenständige Botschaft. Urlaub am Meer darf komfortabel sein, aber nicht jede Kleinigkeit muss extra kosten. Und jetzt ab nach Venedig. Dort gab es in dieser Woche jede Menge Meldungen. Vor allem sorgt ein neues Feriendorf für Streit, und zwar an einem der empfindlichsten Orte der Lagune. Auf Pellestrina, ganz im Süden der Lagune, sollen 77 Ferienhäuser entstehen. Der Standort liegt bei Ca Romang. Genau dort befindet sich eines der letzten, weitgehend unberührten Naturgebiete Venedigs. Eine geschützte Landschaft mit Dünen, Strand, Pinienwald und Feuchtgebieten. Die italienische Vogelschutzorganisation betreut hier ein Naturreservat. Mehr als 200 Vogelarten leben in dem Gebiet. Nun soll direkt daneben gebaut werden. Geplant sind kleine Villen auf dem Gelände eines ehemaligen Feriendorfs. Das ist eine wichtige Information. Es gab also schon ein Feriendorf. Das Projekt stammt von einer Immobiliengesellschaft aus Sottomarina bei Chioggia. Die Häuser sollen jeweils etwa 84 Quadratmeter groß sein. Dazu kommen Gärten und Stellplätze. Die Investoren argumentieren, das Gelände sei bereits bebaut gewesen. Man schaffe also keinen völlig neuen Ort aus dem Nichts. Naturschützer sehen das komplett anders, denn die alte Anlage bestand aus einfachen, kleinen Gebäuden. Das neue Projekt sei wesentlich massiver und vor allem auf touristische Nutzung ausgelegt. Die Befürchtung, aus einem ruhigen Winkel der Lagune könnte ein neuer Ferien-Hotspot werden. Und der Widerstand ist enorm. Eine Petition gegen das Projekt hat bereits 42.000 Unterschriften gesammelt. Zum Vergleich, auf der gesamten Insel Pellestrina leben nicht einmal 4.000 Menschen. Auch Prominente unterstützen den Protest, darunter die Schriftstellerin Donna Leon. Der Streit beschäftigt inzwischen auch die Gerichte. Die Umweltorganisationen haben vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Sie wollen verhindern, dass die Baugenehmigungen endgültig grünes Licht bekommen. Besonders pikant, noch ist offenbar nicht einmal die komplette Umweltprüfung abgeschlossen. Die zuständige Behörde der Region Venetien muss die sogenannte strategische Umweltprüfung noch fertigstellen. Die Investoren geben sich trotzdem zuversichtlich. Die neuen Häuser würden sich harmonisch in die Landschaft einfügen, heißt es. Die Gegner halten dagegen, gerade hier dürfe man nicht anfangen, Natur Stück für Stück in Ferienimmobilien umzuwandeln. Denn Ca Romang gilt als eine der letzten echten Oasen der venezianischen Lagune. Ein Ort, an dem nicht Hotels, Restaurants und Souvenirläden dominieren, sondern Dünen, Vögel und Meer. Und damit geht es bei den 77 Ferienhäusern letztlich um eine größere Frage. Wie viel zusätzlichen Tourismus verträgt Venedig noch und wo muss selbst in einem der meistbesuchten Orte der Welt einfach Schluss sein? Jetzt zu einem Bauvorhaben, über das sich auch die Venezianer freuen. Denn die Stadt hat eine ihrer großen alten Damen zurück. Das legendäre Hotel Danieli hat nach seiner Renovierung wiedereröffnet. Jetzt als Four Seasons. Klammer auf, billiger ist es damit sicher nicht geworden. Klammer zu. Und wer das Danieli kennt, weiß, das ist nicht einfach ein Hotel, das ist venezianische Oper. Direkt an der Riva degli Schiavoni, ein paar Schritte vom Markusplatz entfernt, residiert man hier in gleich drei Palazzi. Das Herzstück ist der Palazzo Dandolo aus dem Jahr 1471, einst Wohnsitz der venezianischen Adelsfamilie Dandolo. Für die große Frischzellenkur hat Four Seasons den französischen Innenarchitekten Pierre-Yves Rochon geholt. Der durfte modernisieren, aber ohne dem Danieli seine Seele auszutreiben. Also gibt es weiterhin venezianische Gotik, Fresken, Marmor und jede Menge Grandezza. Dazu Murano-Glas und Farben, die von der Lagune inspiriert sind. Grün, Hellblau, Terrakotta, Ocker und Puderrosa. Das Danieli startet zunächst mit 120 Zimmern und Suiten. Ganz fertig ist die Verwandlung nämlich noch nicht. Der Palazzo Danieli Excelsior wird weiter restauriert und soll 2027 dazukommen. Auch Wellness-Freunde müssen noch ein bisschen Geduld haben. Das neue Danieli-Spa mit Sauna, Hammam und 3 Behandlungsräumen soll Ende dieses Jahres eröffnen. Schon wieder da ist dagegen eine der schönsten Aussichten Venedigs. Die Dachterrasse des Danieli mit Blick auf San Giorgio Maggiore. 35 Millionen Euro soll das alles gekostet haben. Die Arbeiten zogen sich wesentlich länger als ursprünglich vorgesehen hin. 2023 war noch von einer Fertigstellung Ende 2024 und einem Neustart 2025 die Rede. Tatsächlich erfolgt die Wiedereröffnung erst jetzt, ein Jahr später. Und am Lido von Venedig gibt es ein Lebenszeichen von einem der berühmtesten verlassenen Hotels Europas. Das wird meine Producerin freuen, sie ist großer Lido-Fan. Vor dem legendären Grand Hotel des Bains steht wieder ein Baukran. Dazu sind ein Baustellenschild und ein Wachcontainer aufgetaucht. Nach 16 Jahren Stillstand klingt das banal, ist es aber nicht. Denn seit der Schließung 2010 sind gleich mehrere Anläufe zur Wiederbelebung des Hotels gescheitert. Das des Bains wurde 1900 eröffnet und gehörte zu den großen Luxushotels der Belle Époque. Thomas Mann kannte das Haus und ließ sich für seine Novelle »Der Tod in Venedig« vom Lido inspirieren. 1971 machte Luchino Visconti das Hotel dann mit seiner Verfilmung von Morte a Venezia endgültig zur Ikone. Könige, Künstler und internationale Prominenz gingen hier ein und aus. Der Niedergang begann ausgerechnet mit einem vermeintlich großen Zukunftsprojekt. 2008 kam das des Bains zum Immobilienfonds Est Capital. 2010 wurde der Hotelbetrieb eingestellt. Das Haus sollte nicht einfach renoviert, sondern in die Residenze des Bains mit 58 Luxuswohnungen verwandelt werden. Man begann sogar bereits mit dem Umbau. Teile der Inneneinrichtung wurden entfernt, im Gebäude fanden Demontagen und Abbrucharbeiten statt. Doch dann geriet Est Capital in massive Schwierigkeiten. Klingt auch irgendwie komisch. Das Projekt wurde gestoppt und zurück blieb ein historisches Hotel, das nun teilweise entkernt war und immer schneller verfiel. Historisches Mobiliar wurde sogar über Online-Auktionen verkauft. 2014 wurde für Est Capital vom italienischen Wirtschaftsministerium die außerordentliche Verwaltung angeordnet. 2015 übernahm Coima die Verwaltung des Immobilienfonds Lido di Venezia Due. Die finanzielle Hinterlassenschaft war gewaltig, ein echter Wirtschaftskrimi. Der Fonds hatte nach Angaben von Coima Schulden von insgesamt 137 Millionen Euro. Davon entfielen damals 45 Millionen auf den Komplex des des Bains. Coima verwarf die Idee der Luxuswohnungen, das des Bains sollte wieder das werden, was es einmal war. Ein Hotel. Über die Jahre wurden dafür immer neue Pläne vorgelegt, unter anderem für ein Haus mit 190 Zimmern, Spa, Park und erneuertem Strandbereich. Nur die Finanzierung erwies sich als äußerst schwierig. 2022 lag bereits ein 150 Millionen Euro Plan auf dem Tisch. Coima hatte einen internationalen Hotelbetreiber ausgewählt und sprach davon, den jahrelangen Verfall endlich zu stoppen. Aber auch dieser Anlauf brachte noch keine Wiedereröffnung. Und während Investoren, Banken und Eigentümer verhandelten, arbeitete die Zeit gegen das Gebäude. Feuchtigkeit und Wassereinbrüche setzten ihm zu. 2020 stürzte ein Teil des Dachs ein. Noch im März 2026 berichtete La Nuova Venezia, dass zunächst Sicherungs- und Konsolidierungsarbeiten notwendig seien. Macht das Ganze nicht billiger. Coima gründete gemeinsam mit dem Immobilienentwickler Eagle Hills aus Abu Dhabi einen neuen Fonds und einigte sich mit den Gläubigerbanken. Der neue Fonds übernahm 100% der Altschulden des des Bains. Der nominale Wert der übernommenen Forderungen lag bei 54 Millionen Euro. Hinter dem Projekt stehen nun Coima, Eagle Hills und zahlreiche institutionelle italienische Investoren. Auch Jooks-Gründer Federico Marchetti ist über seine Investmentgesellschaft mit einer Minderheitsbeteiligung dabei. Jooks musste ich recherchieren. Das ist eine Art H&M oder Zara, aber komplett online. Meine Töchter hätten es vermutlich gewusst. Für Restaurierung und Wiederbelebung, ja, anders kann man es nicht sagen, werden inzwischen etwa 200 Millionen Euro veranschlagt. Und jetzt passiert erstmals etwas, das man am Lido tatsächlich sehen kann. Baustellenschild, Container und der Kran. Bauherr ist der Coima de Bain Fund. Die Planung und Bauleitung liegt beim venezianischen Architekten Alberto Torcello. Zunächst geht es um die außerordentliche Instandhaltung und die Sicherung des Gebäudes. Wenn alles nach Plan läuft, soll aus der Ruine also wieder ein Luxusresort werden. Allerdings braucht man weiterhin Geduld. Als Ziel für die Wiedereröffnung wird inzwischen 2030 genannt. Auch der künftige Hotelbetreiber war zuletzt noch nicht endgültig bekannt gegeben. Das De Bain wäre dann volle 20 Jahre geschlossen gewesen. Und vielleicht ist genau deshalb der unscheinbare Kran vor dem Gebäude derzeit die eigentliche Nachricht. Nach Luxuswohnungen, Baustopps, Schuldenbergen, neuen Fonds, neuen Investoren und immer neuen Wiedereröffnungsplänen wird am De Bain erstmals seit Jahren wieder sichtbar gebaut. Wir drücken die Daumen. Und die letzte Meldung aus Venedig. Die Stadt hat ihr weltweit viel beachtetes Experiment mit der Eintrittsgebühr für Tagesgäste ausgewertet. An insgesamt 60 Tagen in diesem Jahr mussten Besucher, die nur für einen Tag in die Lagunenstadt kamen, Eintritt bezahlen. Das Ergebnis: fast 680.000 Tickets wurden verkauft und mehr als 5,2 Millionen Euro eingenommen. Bemerkenswert ist allerdings noch etwas anderes. Nur an einem einzigen Tag überschritt die Zahl der zahlenden Tagesgäste die Marke von 20.000. Offenbar hat das Reservierungssystem tatsächlich dazu beigetragen, die Besucherströme etwas gleichmäßiger zu verteilen. Eine gute Nachricht. Ob das Experiment langfristig Erfolg hat, darüber wird in Venedig weiter gestritten. Die einen loben die bessere Steuerung des Tourismus und die zusätzlichen Einnahmen für die Stadt. Andere halten das System für bürokratisch und befürchten, dass Venedig immer mehr zu einem Freilichtmuseum mit Eintrittskasse wird. Fest steht, kaum eine andere Stadt der Welt experimentiert so konsequent mit neuen Ideen gegen den Massentourismus. Aber es muss ja auch sein. Reden wir übers Wetter. In Italien bringt die Hitze jetzt sogar die Banken ins Schwitzen. Und zwar Banken, in denen es ziemlich würzig riecht. In der Emilia-Romagna lagern nämlich hunderttausende Laibe Parmigiano-Reggiano als Kreditsicherheit. Das ist kein Witz. Die Banken akzeptieren Parmesan schon seit 1953 als Pfand für Darlehen an Käseproduzenten. Das betrifft mehr als eine halbe Million Laibe. Wert? Mehr als 300 Millionen Euro. Das Prinzip ist so einfach wie genial. Parmesan muss mindestens 12 Monate reifen, oft aber 2 oder 3 Jahre. In dieser Zeit steckt das Geld der Produzenten praktisch im Käse fest. Also gibt die Bank ihnen schon vorher einen Kredit. Als Sicherheit bekommt sie den Parmesan. Die Produzenten erhalten dabei typischerweise 60-80% des Werts eines Laibes vorab. Doch ausgerechnet, dieses uritalienische Finanzmodell bekommt jetzt ein Hitzeproblem. Die extremen Temperaturen treiben die Kühlkosten der Lager kräftig nach oben. Der tägliche Energieverbrauch sei durch die diesjährigen Hitzewellen um 30% gestiegen. Also werden Kühlanlagen modernisiert, Lager besser isoliert und erneuerbare Energien ausgebaut. Noch problematischer ist allerdings das andere Ende der Parmesanproduktion, die Kuh. Denn auch Kühe finden 40 Grad nicht besonders appetitanregend. Bei großer Hitze bewegen sie sich weniger, fressen weniger und geben weniger Milch. Die Milchproduktion kann dadurch um bis zu 10% sinken. Italiens Bauernverband meldete Anfang August einen Rückgang der Milchproduktion um 10%. Und damit wird die Hitze für eine ziemlich große Branche zum Problem. Parmigiano Reggiano allein steht für einen Jahresumsatz von 4 Milliarden Euro. Italien produziert jedes Jahr etwa 4 Millionen Parmesanlaibe. Klimawandel trifft hier also Kuhstall, Käsekeller und Kreditgeschäft gleichzeitig. Und wer bislang dachte, sein Geld liege sicher auf der Bank, kann in Italien hinzufügen, manchmal liegt es auch einfach 36 Monate im Regal und reift vor sich hin. Und jetzt zu unserem Schwerpunktthema. Sind Italiener die besseren Hitzemenschen? Vorweg, muss ich euch nicht erzählen, ihr schaut die Nachrichten, auch Italien leidet massiv unter der Hitze und in diesem Sommer ganz besonders. Vor allem die Landwirtschaft bekommt die Kombination aus hohen Temperaturen und Trockenheit zu spüren. Mais, Soja, Obst, Gemüse, Wein und Tierhaltung stehen unter Stress. Es gibt erhebliche Ernteeinbußen, bei Mais sogar regional Totalausfälle. Also, nein, Italiener sind keineswegs immun gegen 38 oder 40 Grad. Aber vielleicht können sie ein kleines bisschen besser damit umgehen. Nicht genetisch, sondern kulturell. Denn wer seit Jahrhunderten mit mediterranen Sommern lebt, entwickelt ein paar Tricks, die ich nicht nur in diesem Sommer gut beobachten konnte. Trick Nummer 1. Mittags macht man langsam. Der berühmte Riposo. Geschäfte zu, Rollläden runter, Menschen verschwunden. Was Nordeuropäern früher wie eine merkwürdige Arbeitsmoral vorkam, erscheint bei 39 Grad plötzlich wie angewandte Klimawissenschaft. Warum um 14 Uhr hektisch werden, wenn man um 21 Uhr noch draußen sitzen kann? Und die Siesta ist auch was Schönes. Ich erinnere an Winston Churchill, kein Italiener, aber auch ein großer Verfechter des Mittagsschlafs. Er sagte, man kriegt einfach mehr in den Tag unter, wenn man einmal eine kurze Pause macht. Und Mittagsschlaf heißt ja auch nicht 2 Stunden lang auf dem Sofa schnarchen, heißt einfach nur sich mal kurz hinlegen, kurz Augen zu, kurz durchatmen. Trick Nummer 2, die Häuser. Traditionelle italienische Altstädte bestehen eben nicht aus riesigen Glaspalästen. Dicke Mauern, kleine Fenster, Fensterläden, Innenhöfe, enge Gassen und viel Schatten. Ein mittelalterlicher Borgo ist vielleicht nicht barrierefrei, aber erstaunlich hitzetauglich. Trick Nummer 3, Klimaanlagen. Die Italiener haben kräftig nachgerüstet. Fast 60% der Haushalte verfügen inzwischen über mindestens ein Kühlsystem. 2013 waren es erst 30%. Auf Sizilien sind es sogar 75%, auf Sardinien 67%. Trick Nummer 4 ist schwer zu kopieren. Italien hat ziemlich viel mehr. Wer kann, fährt hin. Oder zumindest raus aus der aufgeheizten Stadt. Übrigens, ich spreche aus eigener Erfahrung, schlimmste Stadt im Hochsommer ist Florenz mit seiner Lage im Talkessel. Und weit weg von jedem Meer. Unbedingt meiden. Und dann gibt es noch die kleinen Dinge. Schatten suchen, spät essen, abends leben, mittags keine Heldentaten vollbringen. Vielleicht lautet die italienische Hitzestrategie deshalb schlicht, kämpfe nicht gegen den Sommer, organisiere deinen Tag um ihn herum. Und immer schön im Schatten bleiben. Mit einem Espresso, der natürlich heiß ist. Apropos, Espresso unter Sternen ist in Österreich im 4. Monat auf der Bestsellerliste und in Deutschland Aufsteiger Nummer 2 aller Sachbücher. Wow, all das ist für ein Buch, sogar für einen Bestseller, extrem selten und bedeutet, dass es von der Mundpropaganda lebt. Mit anderen Worten, viele von euch haben es gelesen, gemocht und weiterempfohlen. Freut mich riesig. Danke. Zurück zur Hitze. In der letzten Folge hatte ich von den Pilz- und Trüffelproblemen gesprochen. Wie kommen die Weinreben in Italien mit dem extrem heißen und trockenen Sommer zurecht? Die kurze Antwort lautet, erstaunlich gut. Aber nicht alle gleich gut. Es gibt sogar Gewinner. Weinreben gehören zu den trockenheitsverträglichsten Kulturpflanzen. Boah, das war das längste Wort, was ich hier in diesem Podcast gesagt habe. Trockenheitsverträglichst. Mit ihren tiefen Wurzeln können ältere Rebstöcke Wasser aus mehreren Metern Tiefe erschließen. Dennoch geraten sie bei lang anhaltender Hitze und ausbleibendem Regen zunehmend an ihre Grenzen. Ab etwa 35 Grad beginnt die Rebe sich zu schützen. Sie schließt ihre Spaltöffnungen, um Wasserverlust zu verringern. Dadurch sinkt die Photosynthese. Das Wachstum verlangsamt sich. Bei mehreren Tagen Mit Temperaturen über 38 bis 40 Grad können Beeren Sonnenbrand bekommen, so wie wir, oder sogar eintrocknen. Gleichzeitig steigt der Zuckergehalt schneller, während die Säure schneller abgebaut wird. Das führt zu alkoholreicheren, oft weniger frischen Weinen. Aber wie gesagt, es gibt auch Gewinner, darunter Cabernet Sauvignon. Diese Sorte, eine der beliebtesten weltweit, mag Wärme und braucht lange, um richtig reif zu werden. Ein heißer, trockener Sommer hilft ihr dabei. Für Weinnerds, die Tannine werden angenehmer. Unreifer Cabernet kann ziemlich herb und grün schmecken. Bei guter Reife werden die Tannine weicher und der Wein wirkt voller. Wärme fördert Aromen wie Brombeere und dunkle Kirsche. Und hat die Rebe etwas Wasserstress, steckt sie weniger Energie in Blätter und Wachstum. Die Beeren bleiben häufig kleiner, wodurch Schale und Aromastoffe im Verhältnis zum Saft stärker ins Gewicht fallen. Weniger Regen bedeutet auch gesündere Trauben. Besonders kurz vor der Lese ist Trockenheit hilfreich, weil weniger Fäulnis entsteht und Regen die Beeren nicht aufquellen lässt. Und ein heißer, trockener Sommer reduziert den Druck durch Pilzkrankheiten wie Mehltau erheblich. Also, es gibt auch gute Nachrichten aus der Hitze. Dennoch, was bedeutet das für Italien? Langfristig verschiebt sich der Weinbau. Höhere Lagen in Südtirol, Friaul oder den Abruzzen gewinnen an Bedeutung. In traditionellen Hitzegebieten wie Sizilien oder Apulien werden trockenheitsresistente Sorten und neue Anbaumethoden immer wichtiger. Einige klassische Weinstile verändern sich. Mehr Alkohol, weniger Säure und oft reifere Fruchtaromen. Studien aus dem Collio zeigen allerdings, ich berichtete, dass sich die Auswirkungen je nach Rebsorte deutlich unterscheiden. Manche Weißweine reagieren empfindlicher, andere Sorten profitieren sogar von den wärmeren Bedingungen, was doch eine ziemliche Überraschung für Weißweine ist. Dazu passt noch die Leserinnenfrage von Claudia, liebe Grüße. Was sagen Italienerinnen und Italiener eigentlich zu alkoholfreiem Wein? Ich frage für eine Freundin. Ja, ich mache auch immer mal Alkoholpausen. Und in Deutschland oder in Österreich decke ich mich dann tatsächlich mit alkoholfreiem Wein ein. Ich finde, da ist inzwischen viel passiert. Es ist noch nicht so weit wie das alkoholfreie Bier, was ich inzwischen wirklich gut trinkbar finde. Also, in Italien ist alkoholfreier Wein noch nicht so recht angekommen. Alkoholfreies Bier dagegen schon. Insgesamt geht aber auch hier die Tendenz zu Mocktails und 0,0% Getränken. Weil Italiener ja nicht zum Exzess neigen, jedenfalls nicht beim Alkohol, ist die Notwendigkeit zu alkoholfreiem Wein vielleicht nicht ganz so hoch. Und zum Schluss noch ein Sprung ins Meer. Vor der Küste von Triest gibt es in diesen Tagen eine kleine Sensation. Entdeckt wurden keine Delfine und auch kein versunkenes Schiff, sondern 23 junge Exemplare der edlen Steckmuschel. Das klingt zunächst wenig spektakulär, ist für Meeresbiologen aber ungefähr so, als würde plötzlich ein fast ausgestorbenes Tier wieder vor der Haustür auftauchen. Die edle Steckmuschel kann mehr als einen Meter groß werden und ist die größte Muschel des Mittelmeers. Jahrzehntelang gehörte sie ganz selbstverständlich zum Leben unter Wasser. Dann kam ein eingeschleppter Parasit, der innerhalb weniger Jahre fast den gesamten Bestand vernichtete. In manchen Regionen verschwanden mehr als 99% der Tiere. Umso größer ist jetzt die Freude über den Fund zwischen Miramare und Auresina. Die jungen Muscheln gelten als Hoffnungsträger für die Zukunft. Sie filtern das Meerwasser, schaffen Lebensraum für viele andere Arten und sind ein wichtiger Baustein des Ökosystems. Die Wissenschaftler beobachten die Tiere nun ganz genau und hoffen, dass sie ungestört heranwachsen können. Für Badegäste heißt das, wer vor Triest ins Wasser geht, schwimmt vielleicht über einer kleinen Erfolgsgeschichte des Naturschutzes. Man sieht sie zwar kaum, aber manchmal sind gerade die stillsten Nachrichten die schönsten. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Apropos abonnieren, abonniert oder folgt auch diesem Podcast und empfehlt ihn gern an gute Freundinnen und Freunde weiter. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Mein letzter Film über Grados letzten Geheimtipp hat inzwischen 25.000 Aufrufe. Völlig verrückt. Schaut mal rein. Dort bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Aber jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald und immer schön deutsche Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.